Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Und du hörst Folge 23 vom 4. November 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es um 19 Themen, unter anderem in Zahlen ausgedrückt diesmal, um 84 Euro in Bad Wildungen, um 10.000 Euro in Willingen, um 1,5 Millionen Euro in Twistetal und um 13,8 Millionen Euro in Korbach. Und du sagst jetzt, hä? Und dann sage ich, Folge direkt durchhören, dann weißt du Bescheid und bekommst ein Fleischsternchen. Beim Thema in Fokus befassen wir uns heute mal mit dem Thema Geflügelpest im Landkreis. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner ins Studio geholt und dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Erstmal schauen wir zurück in die Woche, was ist passiert, was hat Waldeck bewegt und was waren die Themen, die wirklich wichtig waren. Und wir schauen erstmal nach Oppertal. Die 180 Einwohnergemeinde, die hat am Wochenende die Fertigstellung ihres Ortssippenbuches gefeiert. Das Werk verbindet Dorf- und Familiengeschichte und beantwortet die im Waldeckschen oft gestellte Frage, wer denn so mit wem verwandt ist. Der 87-jährige Heimatforscher Friedrich Hübel hat das Buch erstellt und dabei auf Kirchenbücher und Archivmaterial zurückgegriffen. Hübel hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits systematisch Ortssippenbücher für alle Diemelstädter Stadtteile angefertigt. Ein erfahrener Mann also. Das neue Ortssippenbuch dokumentiert 980 Familiennamen, die in 450 Jahren in Oppertal lebten. Viele Namen waren mit Hammermühlen verbunden. Interessant, die älteste Familie waren die Pickards, von denen zwischen 1584 und 1854 insgesamt 31 Familien bekannt sind. Hübel fand auch heraus, dass Oppertal ohne das etwa 1000 Jahre alte Gut Billingshausen nicht existieren würde. Zwischen 1953 und 67 musste Billingshausen viele Grundstücke nach dem Lastenausgleichsgesetz abgeben. Die Buchvorstellung im Dorfgemeinschaftshaus, die wurde musikalisch umrahmt und die Dorfkinder führten ein Schulsketch zur Geschichte auf. Ich würde mal sagen, wer da in der Nähe wohnt oder direkt im Ort wohnt, der holt sich so ein Ding, weil dann weiß er Bescheid. Blick nach Korbach. Das Erzbistum Paderborn, das hat vergangene Woche hier bei einer Regionalkonferenz seinen geplanten Transformationsprozess vorgestellt. Bis 2040 soll ein grundlegender Wandel erfolgen. Generalvikar Dr. Michael Bredeck und weitere Vertreter des Bistums, die informierten über die Neuausrichtung. Hintergrund sind sinkende Mitgliederzahlen und Personalmangel bei Haupt- und Ehrenamtlichen. Die Kirchenbindung geht zurück und das gemeindliche Leben, das verliert an Teilnahme. Konkret plant das Erzbistum maximal 25 Seelsorgeräume, wie es heißt, mit jeweils maximal 3 Pfarreien und eigenem Profil. Multiprofessionelle Teams und pastorale Zentren sollen entstehen. Vieles wird künftig dezentral und ehrenamtlich organisiert. Die digitale Vernetzung wird ausgebaut. Die Leitung übernehmen Pfarrer, pastorale Koordination und Verwaltungsleitung. Die Seelsorgeräume orientieren sich an den bestehenden 19 Dekanaten. Bei der Diskussion ging es um Altersgrenzen für Ehrenamtliche, um diakonisches Handeln, Mobilitätsprobleme bei größeren Distanzen und die Nachwuchsgewinnung. Auch ökumenische Zusammenarbeit wurde thematisiert. Die Teilnehmer, interessant, die konnten per Smartphone sogar Vorschläge einreichen. Modern. In Bad Arolsen, da ist das Gustav-Stresemann-Gymnasiums und Schüler dieses Gymnasiums, die konnten vergangene Woche Zukunftstechnologien ausprobieren. Das Bildungsprojekt Touch Tomorrow brachte verschiedene Stationen ins Gymnasium, um Begeisterung für MINT-Fächer zu wecken. MINT, das steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie. Die Schüler testeten ein Exoskelett, das die Armmuskulatur unterstützte, das würde ich auch gerne mal machen, programmierten Roboter und steuerten Videospiele mit Gedanken. Mit VR-Brillen tauchten sie in virtuelle Realitäten ein. Das Projekt will auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Berufe in der Wissenschaft schmackhaft machen. Heike Fleischmann von der Agentur für Arbeit bot Berufsorientierung an. Die Experten des Projekts haben alle mindestens einen Master in einem MINT-Fach und dann für Fragen zum Studium zur Verfügung. Die Schüler genossen die Abwechslung zum normalen Unterricht sichtlich. Insbesondere das gedankensteuerte Videospiel war sehr beliebt. Das würde ich auch gerne mal machen. Viele fanden die Technologien allerdings noch sehr kompliziert. Am Projekt nahmen die Jahrgänge 8, 10 und 11 teil. Und nicht nur die Schüler waren begeistert, auch Lehrer Ulrich Kirsch, der als Berufs- und Studienkoordinator die Veranstaltung mitorganisierte, der zeigte sich ebenfalls begeistert. Das Schöffengericht in Korbach, das hat sich am vierten Verhandlungstag des Tattoo-Prozesses mit einem medizinisch äußerst seltenen Fall befassen müssen. Ein 22-Jähriger war nach einer Tätowierung an einer Bakterieninfektion gestorben. Zwei medizinische Sachverständige sagten aus, einen solchen Verlauf noch nie gesehen zu haben. Professor Dr. Henning Breithaupt berichtete, dass ein Entzündungswert im Blut bei maximal 200 liegen dürfte, tatsächlich aber bei 42.000 lag. Das Bakterium Staphylococcus aureus breitet sich über die Faszien rasend schnell im gesamten Körper aus. Nach der Amputation beider Unterschenkel hatte der Mann keine Überlebenschance mehr. Die Organe versagten nach und nach, der Körper übersäuerte, die Muskeln lösten sich auf. Breithaupt sprach von einem krassen hygienischen Fehler, falls einmal Handschuhe mehrmals benutzt wurden. Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Reinhard Dettmeier bestätigte, dass Bakterien bei der Tätowierung in die Haut gekommen seien. Der frühere Staatsanwalt Marcel Bertram sagte aus, die Aussage des Angeklagten sei ihm damals sehr komisch vorgekommen. Der Tätowierer habe die Schuld auf den Geschädigten schieben wollen. Das Urteil, das soll am 10. November 2025 fallen. In Bad Arolsen, da hat die eine Weltgruppe ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Jubiläumsfeier im Backtheater machte Vorsitzender Karl-Heinz Wolf deutlich, wie viel die Gemeinschaft bewegt hat. Seit der Gründung als dritte Weltgruppe kamen insgesamt über 200.000 Euro an Spenden zusammen. Ordentlich. Allein für das seit 25 Jahren unterstützte Nepal-Projekt wurden 143.000 Euro gesammelt, davon 50.000 nach dem verheerenden Erdbeben 2015. Der Verein ist klein geblieben, 5 Gründungsmitglieder sind noch aktiv. Die Resonanz in der Bevölkerung ist aber groß, der Theatersaal war nämlich voll besetzt. Den Anstoß zur Gründung gab damals ein Referat über Nicaragua bei einer SPD-Veranstaltung. Der Verein konzentrierte sich zunächst auf Entwicklungsvorhaben in Nicaragua. Es ging darum, in Arolsen ein Bewusstsein für die Situation der Produzenten in der dritten Welt zu schaffen. Mitgründer Paul Jäger lieferte alte Nähmaschinen nach Mittelamerika und erklärte den Menschen die Reparatur. Später wurden Holzöfen und Kakaobaum-Mischkulturen gefördert. Seit den 2000er Jahren arbeitet die Gruppe mit der Women's Foundation in Nepal zusammen. Die Fotografen Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner berichteten dann noch in einer Bilderschau über den fairen Handel weltweit. Die Gemeinde Twistetal plant 2 Batteriespeicherprojekte. Die Ausschüsse haben sich in einer gemeinsamen Sitzung mit den Vorhaben befasst. Der Netzbetreiber Westfalen-Weser Energie will einen Batteriespeicher oberhalb der Spulenfabrik an der B252 errichten. Projektmanager Lukas Müller war vor Ort und bezeichnete Batteriespeicher als Taschenmesser der Energiewende, weil sie so vielseitig einsetzbar seien. Das Projekt soll in 110 Kilovolt Leitung Richtung Paderborn einspeisen. Geplant sind 80, 160 oder 240 Megawatt. Ob und wie groß das Projekt realisiert werden darf, das steht noch nicht fest. Die Hochspannungsleitung ist derzeit ziemlich voll. Die 9000 Quadratmeter große Fläche ist als Gewerbefläche ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan muss nicht geändert werden. Es handelt sich um eine Konversionsfläche, kein Ackerland wird verbraucht. Ab 2028 würde die Gemeinde 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuer erhalten. Die Ausschüsse empfehlen einstimmig deshalb die Aufstellung eines Bebauungsplans. Ein zweiter Investor, Stratera Energy aus Berlin, der plant einen 400 Megawatt Speicher in Ellringhausen, der in die 380 Kilovolt Leitung einspeisen soll. Dafür müsste der Flächennutzungsplan dann geändert werden. Das Projekt wird am 3. November in der Gemeindevertretersitzung vorgestellt. Die Zeit drängt, weil die Netzentgeltbefreiung nur bis August 2029 läuft. Und wir bleiben mal beim Thema Energie und Erneuerbare. In Lengefeld, im Ortsteil von Korbach, hat das Unternehmen Alteric Deutschland am Montagabend seine Pläne für einen Windpark im Welschen Lied vorgestellt. Geplant sind 11 Windenergieanlagen des Typs Vestas V162 im Dreieck zwischen Alleringhausen, Rehna und Goldhausen. Die Anlagen erreichen jeweils eine Nabenhöhe von 169 Metern und erbringen eine Gesamtleistung von 6,2 Megawatt. Zwischen 100 und 150 Besucher kamen zur Informationsveranstaltung in die Mehrzweckhalle. Vor der Halle demonstrierten rund 20 Mitglieder der windkraftkritischen Initiative Windveto. Das Genehmigungsverfahren befindet sich in der Endphase. Die Genehmigung wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Zuwegungen und Kabeltrassen sollen vom vierten Quartal 2026 bis zum ersten Quartal 2027 gebaut werden. Die letzte Anlage geht voraussichtlich im ersten bis zweiten Quartal 2028 ans Netz. Kritiker aus Goldhausen befürchten Lärmbelästigung, störendes Blinken und Wertverlust ihrer Immobilien. Durch die Berglage des Ortes wird der Windpark gut zu sehen sein. Projektentwickler Kevin Schröder zeigte sich zufrieden mit der sachlichen Kritik. Alteryx will Ausgleichsmaßnahmen umsetzen und klimaresistenten Wald in Korbach anpflanzen. Ein Besucher aus Lengefeld begrüßte auch die Beteiligung der Region an der Wertschöpfung. In Willingen, da gab es einen Plan, der dann am Ende irgendwie nicht so richtig aufgegangen ist. Und es ging darum, was zu erhöhen. Aber der Haupt- und Finanzausschuss in Willingen, der denkt, nein, wir lassen es mal dabei. Was hat das jetzt zu bedeuten? Es geht um die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mandatsträger. Die hat der Stadt die Gemeinde vorgeschlagen und wurde abgelehnt. Er empfiehlt der Gemeindevertretung deshalb, die Sache an den Gemeindevorstand zurückzugeben. Die Entschädigungssatzung war zuletzt 2008 überarbeitet worden. Gemeindevertreter erhalten derzeit 25 Euro im Monat, Beigeordnete im Gemeindevorstand 125 Euro. Der Entwurf der Verwaltung sah vor, die Sätze für Gemeindevertreter auf 30 Euro zu erhöhen, für Beigeordnete auf 145 Euro und für Ortsbeiratsmitglieder von 6 auf 10 Euro. Friedrich Engelbracht von den Freien Wählern bemängelte, dass Maß und Mitte fehlten. Niemand engagiere sich wegen des Geldes. Die FDP-Fraktion lehnte die Änderung wegen der angespannten Kassenlage ebenfalls ab. Thorsten Kesper von der SPD betonte, dass das Engagement aus Idealismus und dem Wunsch erfolge, etwas für die Gesellschaft zu tun. Bürgermeister Thomas Trachter erklärte, der Vorschlag sei in der Verwaltung entstanden. Man habe die Satzung mal nach vielen Jahren an die Preisentwicklung anpassen wollen. Ausschussvorsitzender Karl Ley von der CDU schlug vor, die Satzung dem Gemeindevorstand vorzulegen. Insgesamt gehe es um etwa 10.000 Euro im Jahr. Mit dem Zeichen, es nicht zu machen, bewirke man mehr. In Edertal-Böhne, da war die Gemeindeversammlung im Dorfgemeinschaftshaus und sie hat einen schrillen Alarmturm zur Einleitung gehört. Es ging nämlich zum Thema Katastrophenschutz. Versammlungsleiter Dr. Uwe Ulrich hatte Steffen Bricher, Sachbereichsleiter für Katastrophenschutz beim Landkreis und Gemeindebrandinspektor der Grübsahn eingeladen. Bricher erklärte die Begriffe und Aufgabenverteilung. Zivilschutz sei Aufgabe des Bundes, Katastrophenschutz in Friedenszeiten Aufgabe der Länder. Die Gemeinden warnen die Bevölkerung und geben Anleitung zum Selbstschutz. Edertal leistet mit dem Katastrophenschutzfahrzeug samt Löschzug direkten Beitrag. Die Feuerwehren dienen als Anlaufstellen im Katastrophenfall. Rübsam betonte, dass ein Rundumschutz nicht möglich sei. Im Edertal seien die Orte vor allem durch Hochwasser gefährdet. Für Evakuierungen ist die Mehlener Mehrzweckhalle mit 50 Plätzen geplant. Im zweiten Teil erklärte Hauptamtsleiter David Zerbes mögliche Änderungen der Straßenbeitragssatzung. Derzeit tragen Anlieger die Baukosten abhängig von der Grundstücksgröße. Die Beiträge variieren stark. Option 2 sieht jeden nun regelmäßig Durchschnittsbeiträge vor. Option 3 eine höhere Grundsteuer B. Rund 10 Kilometer Straßen sind zudem im schlechten Zustand. Bei jedem Bauprojekt müssen Bürger 35% der Kosten tragen. Die Edertaler standen der Abschaffung der alten Satzung generell positiv gegenüber. In Korbach, da sind mehr als 70 Chorsängerinnen und Chorsänger aus 16 Chören aus dem Waldecker Land zusammengekommen und die haben hier an einem Workshop zur Stimmbildung teilgenommen. Der Waldeckische Sängerbund hatte zu der 4-stündigen Veranstaltung im Bürgerhaus eingeladen. Chorleiter und Dozent Jochen Stankewitz von der Hessischen Fachschule für Chorleitung, der trainierte mit den Teilnehmern die chorische Stimmbildung. Nach einem ausführlichen Einsingen arbeitete er mit den Sängern an der Melodie des Kyrie Eleison. Dabei ging es um Fragen wie die richtige Aussprache von Vokalen, Atemtechnik und die Klangqualität. Stankewitz erklärte, seine Aufgabe sei es, die Teilnehmer aus unterschiedlichen Alltagssituationen mit verschiedenen Vorkenntnissen wie ein Puzzle zusammenzubringen. Er betonte, bei der Chorstimmbildung sei es zunächst nicht wichtig, perfekt zu klingen. Ein Chor, der die Scheu vor falschen Tönen verliere, werde mutiger und freier. Martina Luprup und Margret Schulze vom Chor Sing and Swing aus Fassbeck, die lobten den Blick von außen und die Erklärung mit bildhaften Symbolen. Marvin Putzki vom MGV Twiste, der schätzte die Gelegenheit zur Selbstreflexion als Chorleiter. Jutta Dietz vom Korbacher Chor knapp daneben will künftig mehr auf Atmung und Mundform achten. Chorgesang sei Teamarbeit und jede Stimme bringe ihre einzigartige Klangfarbe ein. In Bad Arolsen gibt es eine Änderung bei der Entleerung der Abfalltonnen. Die erfolgt künftig mit Seitenladerfahrzeugen. Das Abfallentsorgungsunternehmen Lobbe ersetzt die bisherigen Sammelfahrzeuge im Bereich Restmüll, Bioabfall und Altpapier. Die Abfallbehälter sollen künftig wie die gelben Tonnen positioniert werden, die bereits seit längerer Zeit mit dem Seitenlader entleert werden. Warum passiert das? Die Seitenladerfahrzeuge werden nur noch von Fahrer bedient, eine zweite Person oder eine dritte. ist gar nicht mehr erforderlich. Die Entleerung erfolgt künftig nur noch von einer Straßenseite. Während der Umstellungsphase geben Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens vor Ort Hinweise zur richtigen Positionierung der Sammelbehälter. Der Greifarm des Seitenladers muss die Behälter nämlich problemlos aufnehmen, entleeren und zurückstellen können. Ab der kommenden Woche werden die Sammelbehälter nach der Entleerung an den zukünftigen Aufstellort zurückgestellt. Ab 1. Dezember erfolgt die Entleerung nur noch über den Seitenlader. Die Bürger erhalten Informationen über eine Broschüre und direkt von Lobby-Mitarbeitern. Bei Rückfragen steht die Hotline oder die E-Mail-Adresse kommunalservice.lus.lobbe.de zur Verfügung. Und ich glaube, du weißt es, wenn du es öfters hörst, die Sachen stehen in den Shownotes. In Korbach ist ein Neubau des Freibades geplant und der wird voraussichtlich 13,8 Millionen Euro kosten. Das sind jetzt erstmal 282.000 Euro mehr als zuletzt angegeben. Badplaner Tobias Kleskens präsentierte am Dienstag vergangener Woche im Bauausschuss die aktualisierten Zahlen. Die Kostenberechnung liegt damit nur 2% über den ersten Schätzungen von vor einem Jahr. Kleskens beruhigte, dass dank der Boden- und Schadstoffgutachten Sicherheit bestehe. In den Bodenbelägen wurde wie erwartet Asbest gefunden, die Entsorgungskosten sind bereits berücksichtigt. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass bei einer noch ausstehenden Untersuchung dann zusätzlich Abstandshalter aus Asbest im Beton gefunden würden. Die Vorbereitungen für den Abriss der Gebäude und Becken, die laufen. Die Anträge sind für Mitte November in Vorbereitung. Der Abriss kann dann direkt im neuen Jahr starten. Der gesamte Neubau muss bis 1. Dezember 2027 abgeschlossen sein, um die Bundesförderung nicht zu gefährden. Kleskens zeigte sich aber zuversichtlich. Erstmals sahen die Ausschussmitglieder, wie Spraypark und Planschbecken aussehen könnten. Vorbild ist das Vitelius-Bad in Wittlich. Die PV-Anlage ist momentan nicht in der Planung, was auf Kritik bei Grünen und CDU stieß und dann so ein bisschen für unverhohlene Verdrossenheit sorgte, weil das ein wenig nach Zahlenspielerei aussah. Bürgermeister Stefan Kiemig will die Investitionskosten zunächst senken, gab er unumwunden zu. Die Nebenkosten machen rund 3 Millionen Euro aus, maximal 300.000 Euro Einsparung sind hier noch möglich. In Bad Wildungen hat sich der Kellerwaldverein getroffen und er hat auf seiner jüngsten Sitzung 9 weitere Projekte ausgewählt, die Fördergelder aus dem EU-LEADER-Programm erhalten. Die Antragsteller präsentierten ihre Vorhaben dort persönlich. Die Stadt Waldeck will das Gebäude des Freien Hagener Freibads und die Aufenthaltszone zeitgemäß umbauen. Der Kiosk soll größere Räume erhalten und auch als Treffpunkt in den Abendstunden dienen. Der Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee plant an 3 Standorten der Südschleife des Kellerwaldsteigs zusätzliche Trekkingplätze, Nahbergfreiheit, Denzberg und Dodenhausen. In Bringhausen soll eine Strandbar direkt am Edersee entstehen. Der Dorfladen in Höringhausen soll in Hybridform betrieben werden, vormittags Personal geführt, bis in die späten Abendstunden dann autonom. Die Personenschifffahrt Edersee plant von der Waldecker Uferpromenade aus einen barrierefreien Zugang zur Schiffsanlegestelle mit dem elektrisch betriebenen Personenfahrwagen. Die Fleischerei Grebe an der Wildunger Itzelstraße will erweitern und modernisieren. In Bad Wildungen wird ein einstöckiges Multifunktionsgebäude am Skatepark errichtet mit Wertzeckraum, Sanitäranlagen, Lagerraum und Büro für die Jugendpflege. Die Fleischerei Löffler in Bad Westen wird von Fleischermeister Wollny übernommen. In Herzhausen entsteht ein barrierefreier Rastplatz mit Toilettenanlage, Informationstafeln und Reparaturstation für Radwanderer. In Bad Wildungen, da hat die DRK Soziale Einrichtungen GmbH eine umstrittene Änderung bei der Mittagsversorgung in den Kindergärten in Wildungen und Edertal eingeführt. Ab 1. Oktober gilt eine monatliche Pauschale von 84 Euro für Kinder mit mehr als 6 Stunden Betreuungszeit. Der Betrag wird für 11 Monate pro Jahr pauschal abgerechnet, unabhängig davon, ob die Kinder anwesend sind, durch Krankheit fehlen oder die Kitas wegen Ferien oder Fortbildungen geschlossen sind. Einzelne Tage können nicht abgemeldet werden. Betroffen sind die DRK-Kitas in Bergheim-Gifflitz, Mehlen, Königsquelle Bad Wildungen sowie in Mandern und Bergfreiheit. Nach Protesten wurde jetzt eine Teilpauschale für 3 festgelegte Wochentage angeboten. 50 Euro für Kinder über 3 Jahren, 25 Euro für Jüngere. Rebecca Jakow vom Elternbeirat kritisiert, dass die Pauschale in allen Kindergärten gleich sei, obwohl verschiedene Preise für das Essen gelten. Nicht alle Kitas werden vom gleichen Caterer beliefert. Der größte Kritikpunkt sei aber, dass die Pauschale unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben werde. Wenn Kinder fehlen, bestellt das DRK weniger Essen, Die Eltern zahlen aber die gesamte Pauschale. Die Eltern schlugen vor, eine zusätzliche monatliche Pauschale von 5 Euro für den Mehraufwand zu berechnen, dafür aber nur tatsächlich abgenommenes Essen abzurechnen. Und sie haben nun die Anwälte eingeschaltet. In Volkmarsen, da haben sich Vertreter von Kindertagespflege, Kindergärten, Schulen, im Familiensport- und Ehrenamtsausschuss über den aktuellen Sachstand berichten lassen. Sanierung oder Neubau waren zentrale Themen, insbesondere bei der Kugelsburg-Schule und beim katholischen Kindergarten. Für letzteren wäre eine Generalsanierung wünschenswert, aber derzeit nicht finanzierbar. Schulleiter Hans-Georg Ahrens berichtete entgegen der Prognose des Landkreises von steigenden Schülerzahlen an der Kugelsburg-Schule. Die Schule kämpfe damit, dass immer mehr Kinder auf Wunsch ihrer Eltern aufs Gymnasium wechseln sollen. Die Schule sei digital gut ausgestattet. Zur Bausubstanz sagte Ahrens, die Schule werde nicht morgen einstürzen. Beruhigend. Außer Frage stehe aber, dass sie nicht wirtschaftlich zu sanieren sei. Ein Raumkonzept sei bereits beim Landkreis besprochen worden. Schulleiterin Sandra Gerlach berichtete, die Grundschule Villa R sei mit 260 Kindern in 12 Klassen sehr voll. Die Anzahl der Kinder im Ganztagsangebot bis 17 Uhr wachse jährlich auf derzeit 100, ebenso die Zahl der Mittagessen auf 70 pro Tag. Katrin Henze von der Kindertagespflege Minita sprach von einer langen Warteliste. Lena Schmand vom katholischen Kindergarten meldete volle Belegung. Und Christiane Luckert vom Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwallig berichtet von einem deutlichen Rückgang der Anmeldung in Külte und Ehring um rund 30 Kinder. Die Anmeldung für Volkmarsen seien hingegen ausgeglichen. In Willingen, da steht das Lagunenbad, kurz vor der Fertigstellung. Bei einer Besichtigung der Baustelle haben sich Mitglieder des Bauausschusses und viele Gäste vom Fortschritt überzeugen können. Bürgermeister Thomas Trachter kündigte an, das Bad vor Weihnachten öffnen zu wollen. Das sei eine Zielsetzung, die er aber nicht versprechen könne. In wesentlichen Teilen sei das Bad schon funktionsfähig. Die Testphase und Abstimmung mit Sachverständigen sollen Ende November abgeschlossen sein. Der Auftrag für die Reinigung ist bereits vergeben. Letzte böse Überraschung war die Insolvenz des Fassadenbaus. Es seien aber inzwischen Lösungen gefunden worden. Die beiden Becken werden 33 Grad warm und mit Solewasser gefüllt. Die Lagune war mit 28 Grad früher unbeliebter. Es gibt mehr Aufenthaltsflächen als zuvor. Auch Schwimmbadbesucher ohne Saunatarif können Wellness nutzen. Dampfbad, Whirlpool, Infrarotsauna und Gradierwerk. Im Kleinkinderbereich soll ein sanftes Wellenbecken entstehen. Der Sonnengarten um das Außenbecken soll durch gebogene Fassade dann vor Wetter schützen. 8 Saunen entstehen, die meisten draußen. Ergänzt werden sie durch Schneeraum, Gradierwerk und Infrarotraum mit Salzsteinwand. Die Kosten bewegen sich weiterhin im Rahmen von ungefähr 48 bis 50 Millionen Euro. Ab 250.000 Besuchern im Jahr finanziert sich das Bad selbst. Zu Hochzeiten erreicht es 300.000, zuletzt 180.000. Wir werden sehen. In Diemelstadt waren 20 Konfirmanden und Konfirmanden unterwegs aus der Kirchengemeinde und die haben 400 klimastabile Bäume gepflanzt. Die Aktion ist Teil der Initiative der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, die 2023 unter dem Motto 7 Jahre 700.000 Bäume startete. Trotz wechselhaftem Herbstwetter mit Regen und Wind pflanzten die jungen Naturfreunde unter Anleitung von Revierleiter Veit Engemann und Revierassistent Joachim Otto Küstentannen und Bergahorne. Die Pflanzlöcher waren vom Forstbetrieb vorbereitet worden. Innerhalb nur einer Stunde war die Pflanzung abgeschlossen. Engemann erklärte, nach dem verheerenden Waldschäden der letzten Jahre durch Sturm, Käferbefall und Trockenheit setze man auf die Vielfalt der Baumarten. Wenn eine Art ausfalle, blieben andere, die den Wald stabilisierten. Es sei auch wirtschaftlich sinnvoll, Baumarten zu pflanzen, die Erträge bringen. Die verwendeten Containerpflanzen seien länger lagerfähig und kosteten etwa 1 Euro pro Stück. Pfarrerin Claudia Engler zeigte sich begeistert über das Engagement der Konfirmanden. Pfarrerin Elke Karl hob den symbolischen Wert der Aktion hervor, die zum aktuellen Thema Reformationstag und Martin Luther passe. Die Aktion wird in den Kirchengemeinden Korbach und Usseln fortgesetzt und der Rotary-Club Bad Arolsen in Korbach, der hat 5.000 Euro gespendet, das sind 5.000 weitere Bäume. In Willingen-Usseln, da gibt es das Wakenfeld und es gibt jetzt einen Bebauungsplan Wakenfeld 3 für das Gewerbegebiet zwischen Willingen und Usseln. Das steht jetzt vor der sogenannten Offenlage. Der Bauausschuss empfahl der Gemeindevertretung einstimmig diesen Schritt. Bürgermeister Thomas Trachter bezeichnet dies als Zwischenziel auf einem langen Weg. Das bestehende Gewerbegebiet soll nordwärts erweitert werden bis zum Pilgerwegabschnitt, der Ahrtal und Ohrenberg verbindet. Ursprünglich wollte die Gemeinde die 5 Hektar selbst erschließen und für 70 bis 85 Euro pro Quadratmeter verkaufen. Es gab interessierte heimische Gewerbetriebe für alle 10 Abschnitte. Diese schlugen aber vor, das Land selbst zu erschließen, weil es ihnen sonst zu teuer würde. Dana Leser vom Bauamt erklärte, dass noch ein Abweichungsverfahren vom regionalen Raumordnungsplan läuft. Die Signale aus Kassel seien aber positiv. Die Regionalversammlung entscheidet darüber dann demnächst. Als Grundzentrum muss Willingen Bedarf für Gewerbegebiete nachweisen. Im Regionalplan sah das Gebiet größer aus, weil zwischenzeitlich das Gewerbegebiet Düdinghauser Straße genehmigt wurde. Die Gemeinde verzichtete auf Teile im Wakenfeld. Unproblematisch sollte eine kleine Erweiterung neben dem Bauhof sein, wo eine in Schwalefeld abgelehnte Imkerei entstehen soll. Die Zufahrt erfolgt weiter über die Straße beim Bauhof und den Bahnübergang. Es gibt auch Überlegungen, den Strückbahnhof als Bahnsteig zu reaktivieren, das ist aber noch nicht so konkret. In Sachsenhausen, da wird das Theaterstück »Man muss für Werte eintreten« über den Mord an Walter Lübcke aufgeführt, und zwar am 13. November um 19 Uhr und am 14. November um 10 Uhr in der Stadthalle in Sachsenhausen. Der Eintritt ist frei. Der Waldecker Verein Wajuku, der präsentiert in Kooperation mit der Stadt Waldeck und dem Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg die Aufführung des Westfälischen Landestheaters. Das Stück zeigt die Entwicklung rechtsradikaler Strömungen in Deutschland und die zunehmende Gefährdung der Demokratie. Lübcke wurde am 2. Juni 19 auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen von einem Neonazi ermordet, weil er sich für Geflüchtete im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit eingesetzt hatte. Christoph Lübcke, der Sohn des Ermordeten, hat die Schirmherrschaft über beide Veranstaltungen übernommen. Bürgermeister Nikolaus Havel hatte sich zu Beginn seiner Amtszeit dafür eingesetzt, das Theaterstück nach Waldeck zu holen. Er fand Berichte und Rezensionen beeindruckend und begrüßte die breite Unterstützung im Stadtparlament. Helena Haider vom Netzwerk für Toleranz sieht die publikumswirksame Symbolik des politischen Theaters. Die Fromotex-Aufführung am 14. November ist vorwiegend für Schüler gedacht, aber auch andere Interessierte sind eingeladen. Die Abendveranstaltung am 13. November ist für alle Interessierten. Der Verein bittet um Anmeldung und Reservierungswünsche unter der Telefonnummer 0157 703 19008 oder per E-Mail wajuku@web.de. Findest du in den Shownotes. Das war's mit dem Blick zurück in die Woche. Jetzt schauen wir mal auf ein Thema. Das Thema im Fokus. Und das ist diese Woche tote Kraniche. Die Vögel sind nämlich mit der Vogelgrippe infiziert gewesen, die im Diemelsee Ende Oktober gefunden worden sind. Ein H5-Virus, das in der Region ziemlich schnell Alarm auslöste. Das Friedrich-Löffler-Institut, das bestätigte jetzt die Diagnose. Und kurz darauf hat der Landkreis Maßnahmen angeordnet. Was das genau heißt, was passiert ist und was die zukünftige Entwicklung so sein könnte, darüber habe ich mit Philipp Daum gesprochen. Er ist stellvertretender Redaktionsleiter bei der WZ in Korbach und hat die Berichterstattung über dieses ganze Thema organisiert und zusammengestellt. Ab ins Gespräch. Ja, und mir gegenüber sitzt jetzt Philipp Daum. Er ist stellvertretender Redaktionsleiter bei der WLZ in Korbach und hat zu dem Thema recherchiert und hat die Berichterstattung koordiniert. Deswegen ist er genau im Thema drin. Herr Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo, Dennis.
Was ist denn überhaupt bisher passiert? Bring uns doch mal auf den aktuellen Stand, bitte.
Ja, in Hessen oder bundesweit gibt es ja schon viele Landkreise, wo die Vogelgrippe jetzt schon aufgetreten ist, und ja, vor rund 2 Wochen gab es dann Fälle am Twistesee-Vorstau. Da sind Kraniche gefunden worden, und diese Wildvögel hat man dann entsprechend beim Friedrich-Löffler-Institut untersucht. Also die waren tot, diese Kraniche, und dann hat man in der vergangenen Woche dann festgestellt, dass diese Wildvögel, dass die Kraniche mit der Vogelgrippe infiziert waren.
Okay, und das haben wir ja auch deutschlandweit gehört inzwischen, dass es immer mehr Fälle davon gibt. Das zieht sich durch die ganze Republik. Jetzt muss ja auch die Behörden müssen reagieren. Was ist denn da jetzt passiert?
Ja, das war sozusagen die Reaktion dann auf die Vogelgrippefälle. Der Landkreis hat dann eine Allgemeinverfügung erlassen. Und das bedeutete im ersten Schritt sozusagen, dass es eine Stallpflicht dann eben gibt. Also die Geflügelhalter und auch die Hobbyzüchter in Waldeck-Frankenberg mussten dann ab sofort dann eben ihre Vögel ihr Geflügel dann in den Ställen halten. Da gibt es halt bestimmte Regeln, wie das Ganze auszusehen hat. Das Wichtigste ist einfach, dass dadurch der Kontakt eben zu den Wildvögeln, die möglicherweise ja infiziert sind, dann auch, dass dieser Kontakt unterbunden wird. Gleichzeitig zu dieser Stallpflicht gibt es dann auch noch erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen. Das betrifft die Schutzkleidung, das betrifft eben die Reinigung, Desinfektion, die Sicherung von Kontaktgegenständen und Materialien, also beispielsweise Futtermittel, Einstreu oder Geräte, die dann eben so abgeschirmt werden müssen, dass sie eben auf keinen Fall irgendwie in Kontakt mit Wildvögeln kommen. Und das hat sich dann eben noch verschärft. Und dann gibt es eben auch aktuell das Verbot von Veranstaltungen. Wir kennen ja alle diese Geflügelschauen. Gerade für Vereine, für Geflügelzuchtvereine ist das ja immer die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Also das wird im Moment überhaupt nicht stattfinden dürfen. Ja, und das Entscheidende ist auch, dass tote oder kranke Tiere, soweit man den Tieren das dann eben auch ansehen kann, dass die sofort gemeldet werden, dem Veterinäramt des Landkreises gemeldet werden, damit eben dann überprüft werden kann, sind diese Vögel infiziert, gibt es da eine Gefahr, dass eine Übertragung dann dadurch stattfinden kann. Und alle weiteren Informationen stellt auch der Landkreis bereit. Wir hatten ja in der WLZ auch kurz darüber berichtet. Wer sich da informieren will, der wird sicherlich bei uns immer auf den neuesten Stand gebracht, aber natürlich auch beim Landkreis, die aktuellen Maßnahmen dann auf ihrer Homepage dann auch bereitstellen.
Nun gibt es ja zum einen die sich hobbymäßig mit Geflügeln beschäftigen, hast es ja selber schon angesprochen, aber auch die ihr Brot damit verdienen. Was bedeutet das denn so für die Betriebe rund um die Geflügelzucht?
Ja, wir haben auch in den vergangenen Tagen mit Geflügelhaltern in Waldeck-Frankenberg gesprochen. Und was wir so rausgehört haben, die Stallpflicht umzusetzen, ist jetzt nicht so das große Problem. Also das lässt sich durchaus recht schnell machen. Es waren auch viele schon vorbereitet. Also die haben das grundsätzlich schon so gemacht, dass sie eben auch ihr Geflügel gar nicht mehr irgendwie rausgelassen haben, weil eben ja die Gefahr groß war, dass es hier zu Fällen kommt. Ja, und für die Tiere ist das natürlich nicht so schön. Das haben uns die Geflügelhalter dann auch bestätigt. Da muss man dann eben gucken, dass die Tiere dann in den Stallungen entsprechend Abwechslung haben, Spielmöglichkeiten haben, so einfach das klingt. Aber das ist jetzt die Aufgabe und die lässt sich schon auch bewältigen. Was die Hobbyzüchter angeht, da haben wir jetzt auch mit jemandem gesprochen und der hat schon gesagt, dass das natürlich für die anstehenden Schauen einfach nicht schön ist, weil man will sich da präsentieren, man will sich da zeigen und auch für die Wasservögel ist es gerade auch das Problem oder die Halter von Wasservögeln, für die Züchter von Wasservögeln, weil das ist nicht so ganz einfach, da jetzt irgendwelche Maßnahmen dann umzusetzen. Und dementsprechend ist das in den Vereinen natürlich im Moment ein großes Thema und da wird sich dann natürlich auch bei den einzelnen Treffen dann auch drüber unterhalten, wie man das umsetzen kann.
Hat das Ganze denn jetzt, was wir hier besprechen, auch irgendwie Folgen für den Normalo-Waldecker, der sonst jetzt mit der Geflügelzucht und allem nichts zu tun hat?
Ja, so unmittelbare Folgen für den Waldecker hat es jetzt nicht. Natürlich ist jeder, der in der Natur unterwegs ist oder der draußen unterwegs ist, angehalten bei irgendwelchen Verdachtsfällen. Also wenn jetzt irgendwelche toten Vögel auf der Straße liegen oder auf dem Weg liegen oder auch erkrankte Vögel erkennbar sind, dass er sich dann natürlich sofort auch beim Veterinäramt dann meldet. Das ist ganz wichtig, also die Augen offen zu halten. Ansonsten muss man natürlich auch dann gucken, dass man selber, ich sag mal, nicht die Nähe unbedingt jetzt zu Geflügelhaltern aufsucht oder dass man dann eben auch vorsichtig ist, wenn man jetzt zu irgendwelchen Höfen hinfährt, dass man auch mal ein bisschen überlegt, gerade auch wenn man mit seinem Hund oder so unterwegs ist, die das eben auch übertragen können, dass man da einfach vorsichtig ist und sich eben rücksichtsvoll verhält, um da nicht irgendwie die Gefahr zu erhöhen, dass sich das Virus jetzt auf irgendeinen Weg dann sozusagen dann auch ausbreiten kann.
Eine Folge, wir stehen ja vor Weihnachten, in der Vorweihnachtszeit, und natürlich haben manche Gänse. Ich weiß nicht, was esst ihr so an Weihnachten?
Ja, eine Gans gab es auch schon mal,
ja, aber okay.
Nicht regelmäßig.
Es ist jetzt die große Frage, kann man sich das noch leisten? Gibt es da irgendwelche Prognosen? Das ist ja ein Markt, weniger Angebot. War das schon Thema?
Ja, im Moment ist es ja nicht so, dass jetzt das bei irgendeinem Geflügelhalter jetzt dazu gekommen ist, dass da jetzt ein Fall aufgetreten ist und eben das wirklich das Schlimmste sozusagen dann passiert, nämlich dass die Tiere getötet werden müssen. Grundsätzlich ist es jetzt auch so, dass die typische Martinsgans, so haben uns das eben auch Geflügelhalter erzählt, dass die dann jetzt auch früher geschlachtet werden. Also es wird sozusagen vorher vorgezogen. Auch diesem Risiko aus dem Weg zu gehen. Und das ist sozusagen ein Aspekt, der da jetzt eine Rolle spielt. Aber es wird natürlich wirklich dann gefährlich, wenn das tatsächlich mal in irgendeinem Stall oder bei irgendeinem Geflügelhalter sozusagen dann auch auftritt. Dann wird es natürlich in erster Linie für den Halter selbst zum Problem und sicherlich dann auch zum wirtschaftlichen Problem.
Okay, ich würde mal sagen, wenn es jetzt, wir wissen nicht, was passiert, das ist ja alles noch offen, eine dynamische Lage, wie man so sagen könnte. Man hat es ja auch wenig im Griff, weil die Kraniche, die umherfliegen, ja nicht steuerbar sind sozusagen. Wir hoffen das Beste für die Region und natürlich für den Rest auch. Vielleicht nochmal zusammengefasst, als Normalo, der so mal im Wald unterwegs ist oder auf einer Aue unterwegs ist, was wären jetzt so die drei wichtigen Verhaltenstipps? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, grundsätzlich einfach darauf achten, wenn irgendwas auffällig ist, wenn jetzt irgendwie ein toter Vogel da liegt, jetzt nicht anfassen direkt oder selber untersuchen, dann einfach auch den Weg zum Landkreis wählen, dann auch da das Veterinäramt kontaktieren, eben auch darauf achten, dass man, wenn man auch mit Tieren unterwegs ist, wie beispielsweise eben mit Hunden unterwegs ist, dass die jetzt keinen Kontakt zu irgendwelchen toten Wildvögeln haben. Das sind so, ich sag mal, die wichtigsten Punkte, die man da jetzt vielleicht als Normalsterblicher jetzt eben befolgen muss.
Okay, wir packen die Kontaktdaten mal in die Shownotes, damit die jeder hat, zur Verfügung hat. Und dann danke ich dir an dieser Stelle für das Gespräch und für die Infos.
Ja, gerne. Vielen Dank, Dennis.
Das war das Gespräch und jetzt werfen wir einen Blick in unseren Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an, über was berichten wir und was am Wochenende los? Es liegt eine spannende Woche vor uns. Nahezu im gesamten Waldecker Land treten die örtlichen Parlamente und auch der Kreistag Waldeck-Frankenberg zusammen. Wir berichten über die wichtigen Erkenntnisse daraus und wir schauen mal, wie die Sozialberatung der Caritas aufgestellt ist. In Lichtenfels geht es diese Woche um reine Luft. Und Dienstagabend ist ein Vortrag im Korbach zum Thema, wie gelingt die Energiewende. Am Sonntag ist 9. November. Manche nennen ihn den Schicksalstag der Deutschen. Am präsentesten ist die Reichspogromnacht von 1938. Dazu finden in dieser Woche viele Gedenkveranstaltungen statt und wir werden darüber berichten. Alle detaillierten Infos zu den Terminen und auch einen Nachbericht findest du wie immer in deiner WLZ-Ausgabe, früh morgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Wir kommen zum Hörerfeedback. Es gibt nämlich welches. Zu den beiden Sonderfolgen habe ich durchweg positive Rückmeldungen von euch erhalten. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Über die nächsten Ferien rund um Weihnachten dürft ihr dann was Ähnliches erwarten, das nicht tagesaktuell ist. Sei also gespannt. Da bin ich gefragt worden, ist ja nett mit diesem Podcast, aber wie bekomme ich mit, dass es eine neue Folge gibt? Abonnier den Podcast einfach. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify oder auch YouTube. Dann bekommst du eine Info auf dein Gerät, sobald es was Neues gibt. Alternativ nutze einen Podcatcher. Meine Empfehlung dafür ist die App Overcast. Einfach mal googeln. Da ist dieser Podcast nämlich gelistet. Und wenn das alles nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, markiere dir einfach jeden Dienstag bis ins Jahr 2300 zunächst, um dann zu wissen, okay, es gibt was Neues bei diesem Podcast, immer am Dienstag. Wie hörst du Podcasts? Schreib es mir mal in die Kommentare. Was ich in den Statistiken sehen kann, mehr als die Hälfte hat den Feed abonniert und die anderen streamen dann über den Webplayer auf wlz-online.de oder ähnliches. gib mir mal eine Rückmeldung dazu. Ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht und die kommt diesmal aus Korbach. Wenn Krebspatienten künftig in nur einer Sitzung statt über Wochen bestrahlt werden können, dann hat ein kleines Team aus Korbach daran womöglich mitgewirkt. Die 5 Mitarbeiter der IBH Ingenieurgemeinschaft in der Bahnhofstraße, die planen nämlich eine hochkomplexe Lüftungstechnik für einen revolutionären Linearbeschleuniger am Krupp-Krankenhaus in Essen. Das 7 Millionen Euro teure Gerät ermöglicht ab Anfang 2026 eine präzise Tumorbestrahlung, schmerzfrei, ohne Narkose und ambulant. Patienten können noch am selben Tag nach Hause gehen. Was bisher entweder eine aufwendige Operation mit Intensivstation oder eine wochenlange Bestrahlungsserie erforderte, könnte künftig an einem Tag möglich sein. Die technische Herausforderung ist dafür enorm. Der Linearbeschleuniger gibt 10 Kilowatt Wärme ab, genug, um ein Einfamilienhaus zu heizen. Teamleiter Björn Frank aus Korbach und seine Kollegen entwickelten jetzt ein Lüftungssystem, das diese Wärme absaugt, ohne unangenehmen Luftzug zu erzeugen. Und gleichzeitig wird die Luftfeuchtigkeit präzise zwischen 40% und 60% gehalten, damit die Bestrahlung exakt funktioniert. Ein Beispiel dafür, wie spezialisiertes Know-how aus dem Waldecker Land bundesweit die medizinische Versorgung verbessern kann und Heilungschancen erhöht. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und dann greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder auch eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde, wie habe ich eben erklärt. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter. Bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Und neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.